steht schon Bibelvers, ne? Den lese ich mal schnell noch vor. Das steht aus Römer 15. Das nehme ich so mal, das nehme ich als Grundlage, und da fangen wir an, da enden wir auch da bei dem. Wenn es durch die Verfehlung eines Einzigen dazu kam, dass der Tod seine Herrschaft ausübte, damit ist der Adam gemeint und mit ihm auch zusammen Eva, dort im Paradies, wo sie am Teufel mehr Vertrauen gegeben war als Gott. Ja, wenn durch den einen, durch die Verfehlung eines Einzigen, der Tod seine Herrschaft ausübte, wird das wiederum durch einen einzigen, damit ist Jesus gemeint, weit mehr als aufgewogen. Durch Jesus Christus werden jetzt die, die Gottes Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit in so reichem Maß empfangen, in der Kraft des neuen Lebens herrschen. Ich sage mal ganz kurz zwei, drei Sätze, was der Paulus dort schreibt. Weißt du, manchmal ist ja so eine Sache, die Texte, die sind vor fast 2000 Jahren geschrieben worden. In einer ganz anderen kulturellen Umgebung drin, mit ganz anderer Art und Weise, wie man miteinander geredet hat, wie man miteinander kommuniziert hat. Kultur war anders, die Art und Weise, wie man Probleme angegangen ist, war anders. Die Art und Weise, mit dem, wo man herausgefordert war im Leben, war anders. Wir sind ja heute, wie soll ich sagen, wenn uns Maske vor die Gesichter geknallt wäre, haben wir das Gefühl, jetzt wird uns das Leben genommen. Dabei ist es einfach nur ein Stück Papier vor der Nase, für ein Titel. Wir sind in einer völlig anderen Welt heute als damals. Und manchmal fällt es uns schwer, Texte zu verstehen, die eben vor über 2000 Jahren geschrieben worden sind. Und deswegen ist es manchmal auch gleich ein bisschen Hilfe, wenn man gleich ein bisschen hinter die Kulisse schauen kann. Was meint denn das Ganze? Wie ist es damals gedacht gewesen, als der das verfasst hat? Was kann man dazu sagen? Und hier in dem Zusammenhang schreibt der Paulus den Leuten in Rom, hey, durch ein einziger ist der Schießtreck in die Welt gekommen, wo wir alle dran leiden. Durch ein einziger ist alles kaputt gegangen. Aber auch durch ein einziger ist alles wieder möglich gemacht worden. Ist wieder Herstellung gekommen. Und diejenigen, die dem Einzigen, dem Jesus gehören, die können an dieser kaputten Welt anders leben. Sie können nämlich Herrschaft ausüben. Und über das würde ich gern heute Abend reden. Herrschaft ausüben. Was heißt das? Wie macht man das? Und was für Folgen hat das in unserem Leben? Weil das brauchen wir dringend. Wir sind in einer Welt drin, die fordert uns raus. Die fordert uns auf verschiedensten Ebenen aus. Und ich denke, die Zeit, in der wir jetzt sind, die ist für nicht wenige von uns herausfordernder, als wir denken. Es sind so viele Sachen dus im Moment, wo eine Tendenz haben, uns zu beeinflussen und zu vereinnahmen. Und wenn wir uns darauf einlassen, landen wir irgendwo, wo wir nicht hergehören. Aber wo man nicht einfach wieder umdrehen kann und sagen, ich gehe wieder zurück. Das läuft so nicht. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir Herrschaft ausüben in dem Leben. Und damit meine ich nicht, dass du jetzt sagst, okay, ich kandidiere für Politik, ich gehe jetzt demnächst nach Bern, ich werde Bundesrätin oder Bundesrat und dann regiere ich aber, oder? Weil der Herr sagt doch, ich soll. Du musst ja nicht der EVP beitreten oder sonst irgendeiner Partei oder der Mitte oder so. Es muss auch nicht. Das ist jetzt nicht die Idee von dem Text, vordergründig einmal, sondern das generell einmal in deinem eigenen Leben Herrschaft ausübst. Weißt du, meine Frau, als sie mich geheiratet hat, hat sie nicht gewusst, was sie da macht. Und wenn du mit einem Preacher verheiratet bist, dann kann es vorkommen, dass der ein paar Sachen in die Öffentlichkeit trägt, wo man gedacht hat, ja, das musst du jetzt nicht unbedingt machen, oder? In all dem drin. Aber sie hat mir die Initialzündung gegeben für das, was sie da redet. Durch sie habe ich das größere Ganze von einer Sache besser verstehen lernen und dadurch auch besser kommunizieren lernen, damit es anderen hilft. Durch ein Lebensumstand, wo sie hat durchgehen müssen. Meine Frau, die schafft an zwei verschiedenen Arbeitsorten. Und an einem von den Arbeitsorten gibt es eine Person, mit der sie zusammenarbeiten darf, die, sagen wir mal so, etwas herausfordernd ist. Kennst du das so? Dass Leute in deinem Umfeld sind, die etwas herausfordernd sind, wo dir zum Beispiel sagen, was du zu machen hast, die dir sagen, ja, das machst du aber falsch, das macht man so, oder? Die zu allem einen Kommentar haben und die emotional himmelhoch jauchzend sind, aber auch zu Tode betrübt sein können, dir das total zu verstehen, wenn du morgens in Arbeit gehst und sagst Hallo und du kriegst nur zu hören, oder? Und du denkst, was habe ich denn falsch gemacht? Ich bin einfach nur zur Tür hineingekommen, oder? Und das ist was, oder das, was dort meiner Frau entgegengekommen ist, das hat sie mega herausgefordert. Mega. Und sie ist oft heimgekommen und war völlig am Boden zerstört. Weil es hat was du mit ihr. Oder? Bis sie irgendwann einmal was entdeckt hat. Bis sie irgendwann einmal gecheckt hat, aha, das passiert hier. Und jetzt bin ich herausgefordert, um das zu tun, damit das passiert. Darüber würde ich euch noch gern ein bisschen später Näheres erzählen. Zuerst machen wir mal die Vorgeschichte dazu. Hä? Ist gut? Also, ich habe euch einen Text. Ich habe überhaupt das Ganze genannt, unter himmlischem Einfluss leben. Weil ich glaube, dazu sind wir berufen. Ja, was der Römertext ja gerade vorhin gesagt hat. Dazu sind wir berufen, dass wir unser Leben unter himmlischem Einfluss führen. Weil ich habe mal in der Bibel gelesen, dass der Heilige Geist uns führen will. Dass er uns in alle Wahrheit führen will, dass er uns als Wegbegleiter gegeben worden ist von Jesus, dass wir nicht allein sind. Wir haben eigentlich himmlischer Ratgeber in uns, damit wir unser Leben führen können, so wie es Himmel angemessen eigentlich ist. Nur, das vergessen wir manchmal. Das fällt uns manchmal nicht so auf. Und manchmal vereinnahmt uns Leben so fest, dass wir vergessen, wer wir eigentlich sind. Und uns dann von der gefallenen Schöpfung den Takt vorgeben lassen. Und das ist dann nicht lustig, das ist nicht gut. Unter himmlischem Einfluss leben. Matthäus 16, Vers 15 bis 19. Kurz Story drumherum. Jesus war mit seinen Jüngern unterwegs. Ich tue jetzt nicht erzählen, wo er herkommt, was er vorher gemacht hat. Es wird mir echt zu viel Zeit kosten. Ich könnte es, aber ich mache es nicht. Also, als er unterwegs ist, fragt er seine Jünger, hey Leute, was sagen eigentlich die Leute, wer ich bin? Wer bin ich für die? Und dann haben die Jünger gesagt, ja, einige sagen, du siehst Johannes der Täufer, der zum Leben zurückgekommen ist. Ein paar andere sagen, du bist Elia. Wieder andere sagen, du bist Jeremia oder sonst irgendeiner von den Propheten. Hat er eine ganze Palette gekriegt, wer er schien sich, oder was die Leute da denken. Dann dreht sich Jesus zu seinen Jüngern um, nehmen wir jetzt mal an, stellen wir so bildhaft vor, so dreht sich zu ihnen um und fragt, hey, was denkt ihr eigentlich, wer ich bin? Darf ich mal eine Frage gerade jetzt an dich so schnell stellen? Wer ist Jesus für dich? Wer ist Jesus für dich? Ist er der, der deine Probleme löst? Ist er der dir die Fahrkarte in den Himmel organisiert hat? Das Christuskindli, wo wir demnächst wieder in der Krippe haben? Der am Kreuz hängt und blutet und macht und tut? Dein guter Freund? Wer ist Jesus für dich? Die Frage hat er seine Jünger gestellt. Was denkt ihr? Wer bin ich in euren Augen? Und dann kommt vom Petrus, der Simon Kaiser hat, folgende Antwort. Ich habe übrigens das, was jetzt kommt, genannt. Der Fels, Basisdemokratie und die Schlüssel. Der Fels, Basisdemokratie und die Schlüssel. Ich werde zu allem was sagen. Matthäus 16, 15 bis 19. Das kommt an. Und ihr fragte er, Jesus, für wen haltet ihr mich? Simon Petrus antwortete, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Jetzt würde ich euch gerne noch schnell was sagen, bevor wir weiterlesen. Petrus hat seinen Titel Petrus nicht da gekriegt. Nebenbei bemerkt, lest mal Johannes Kapitel 1. Dort trifft Jesus den sogenannten Petrus, der Simon Kaiser hat. Und er sagt ihm dort, als er ihn berufen hat und ihm gesagt hat, komm und folge mir nach, sagt er ihm, du bist Petrus. Das beginnt nicht hier. Das ist schon ziemlich lang dürre, das Ganze. Ja? Also, darauf sagte Jesus zu ihm, glücklich bist du, und ich stehe, Petrus antwortete, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Das ist seine Antwort. Du bist der Messias, der Gesalbte, der Sohn des lebendigen Gottes. Darauf sagte Jesus zu ihm, glücklich bist du zu preisen, Simon, Sohn des Jona. Denn nicht menschliche Klugheit hat dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Er ist nicht selber drauf gekommen, auf das, was er da gesagt hat, sondern Gott hat ihm das gezeigt. Wie geht's dir so? Hörst du die Stimme von Gott ab und zu? Immer wieder, wenn ich die Stelle, wenn ich das mit Leuten berede und so, kriege ich immer wieder zur Antwort auch von Leuten, ich höre Gott nicht. Ich lese die Bibel und so und all das, aber ich hör Gott nicht, er redet nicht zu mir. Kennst du so? Du würdest nicht hier sitzen, wenn du Gott nicht hättest reden gehört. Nur so hast du erkennen können, dass Jesus der lebendige Gott ist. Sonst hättest du dich gar nicht bekehren können, wenn Gott nicht geredet hätte zu dir, dass du das gemerkt hättest. Dann geht es vielleicht mehr darum, dass du einfach noch ein bisschen mehr Erfahrung sammelst mit der Stimme von Gott und so. Das ist ausbaufähig in unserem Leben. Aber du kannst nicht sagen, ich habe Gott noch nie gehört, sonst wärst du nicht hier. Sonst würdest du nicht Jesus noch folgen. Das ist deswegen passiert, weil der himmlische Vater dir das gezeigt hat. Genauso wie Simon das hier auch gezeigt hat. Glücklich bist du zu preisen, Simon, Sohn des Jona, denn nicht menschliche Klugheit hat dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Deshalb sage ich dir jetzt, du bist Petrus, das heißt Fels. Und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde, dort steht Ekklesia auf Griechisch, bauen. Und die Tore des Hades werden sie nicht überwältigen. Ich werde dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Was du auf der Erde bindest, so steht es im Luthertext, das wird im Himmel gebunden sein. Und was du auf der Erde löst, das wird auch im Himmel gelöst sein. So weit einmal da das ganze Szenario. Ist völlig interessant, was da Jesus macht mit seinen Jüngern. Er fragt sie, wer denkt ihr, dass ich bin? Der Petrus gibt die Antwort. Jesus sagt ihm, glücklich bist du zu preisen, weil da bist du nicht selber drauf gekommen. Das hat dir mein himmlischer Vater, hat dir das offenbart. Dass du sagen kannst, ich bin der Messias, der Gesalbte Gottes. Das hat dir Gott gezeigt. Und ich sag dir was, Petrus. Du bist ein Fels. Oder das ist ein Fels. Was da jetzt gerade gekommen ist. Und auf den Fels will ich meine Gemeinde bauen. Das, was noch kommt. Und ich gebe dir die Schlüssel des Himmelreichs. Das ist immer so zusammengefasst, das, was Jesus da sagt. Was heißt denn das jetzt alles? Und dem würde ich gerne hinterhergehen, weil das hat sehr, sehr viel mit unserer Autorität zu tun, die wir haben, um zu herrschen im Leben. Was ist der Fels? Zuerst einmal, wie gesagt, geht es hier nicht darum, Jesus hat hier keinen Religionsstifter ernannt. Er hat auch keinen Führer von einer zukünftigen Kirche ernannt und gesagt, wegen dir, du bist der Anfang und so, weil der Name Petrus hat er schon gekriegt, als Jesus ihn berufen hat. Das ist schon ziemlich lang her, bis das da hier passiert ist. Jesus sagt an einer anderen Stelle, Matthäus 7, Vers 24, darum gleicht jeder, der meine Worte hört und danach handelt, einem klugen Mann, der sein Haus auf einen Felsen baut. Hä? Das ist jetzt mal was ganz anderes. Das hat er in Matthäus 7, Vers 24 gesagt, am Ende von der Bergpredigt. Er hat gesagt, klug ist der Mensch, der meine Rede hört und sie tut. Weil das ist so, wie wenn er sein Haus auf ein gutes Fundament auf Felsen gebaut hat. Weil wenn der Haus auf einem Fels ist, auf einem sauberen Fundament, das kann nicht so schnell weggespült werden, das hebt, das ist fest. Es geht hier nicht um einen Mensch. Er sagt, er beruft hier nicht den Petrus zu was Speziellem. Das ist ganz wichtig. Weil, wie gesagt, Petrus hat den Namen vorher schon von Jesus gekriegt. Das Fundament von dem Haus, wo Jesus baut, ja, seine Gemeinde, in das ihr eingefügt seid, das Fundament des Hauses, in das ihr eingefügt seid, sind die Apostel und Propheten und der Eckstein dieses Gebäudes ist Jesus Christus selbst, Epheser 2, Vers 20. Das ist eigentlich, wenn so was Fundament, nicht ein Mensch, nicht der Petrus, da geht es um ein paar mehr. Aber warum sagt dann Jesus zu Petrus das? Was will er damit bezwecken? Was meint er denn damit? Wenn es danach kommt, bin ich froh. Es wird aber nicht kommen. Das, was Jesus hier als Fels bezeichnet, das ist das Bekenntnis, wo der Petrus ablegt. Eine Tatsache, die von Gott offenbart wird und über die wir uns glücklich schätzen können. Das ist der Fels, das Bekenntnis, Jesus, du bist der Messias, der Sohn vom lebendigen Gott. Das ist der Felsen, nicht Petrus der Mensch, sondern das Bekenntnis, wo er da abgibt. Das, wo uns alle auch die Grundlage ist. Wir folgen Jesus noch als dem Sohn vom lebendigen Gott, wo wir wissen, er hat für unsere Schuld bezahlt. Das ist unser Fundament. Das musst du wissen und das hat Folgen für unser Leben. Da schauen wir später noch drauf. Jesus, du bist der Gesalbte, der Sohn des lebendigen Gottes. Darauf wird etwas gebaut. Auf das Bekenntnis. Und was denn? Jesus baut die Gemeinde. Ekklesia darauf. Und jetzt ist noch spannend. Der Begriff, der kommt in der Evangelie nur zweimal vor. Jesus braucht den Begriff nur zweimal. Und zwar hier in dem Text und dann später noch einmal in Matthäus 18, Vers 17. Und in beiden Male geht es um Binden und Lösen, wo er den Begriff hier braucht. Und deswegen hat es mich Wunder genommen, was bedeutet eigentlich Ekklesia? Weil mir verstehe, wenn wir Gemeinde hören, übrigens dann später in der also in der Briefe, in der Apostelgeschichte und so, wird der Begriff ständig gebraucht. Ständig wird mit Gemeinde übersetzt. Und wenn wir Gemeinde hören, dann denke ich mir in der Regel, das sind Christen, die, wo Jesus nachfolgen. Die sind dort zusammen. Manche meinen unter Gemeinde den Raum hier, wo man sich versammelt, was aber nicht die Idee ist, sondern es geht um Menschen, oder? Man sagt vielleicht, ja, das sind die Herausgerufenen, die Jesus herausgerufen hat. Aber Ekklesia bedeutet viel mehr. Ich gebe euch jetzt eine Schnellzusammenfassung von dem, was da jetzt da eigentlich kommen sollte, wenn es dann kommt. Jetzt, ich habe gleich ein bisschen in Wikipedia nachgeschaut und so. Und ich gebe euch jetzt das, was da steht, mit eigenem Wort schnell zusammengefasst. Kommt aus dem Griechischen, aus dem Altgriechischen. Ekklesia, so hat man die Gemeinsversammlung genannt, unter anderem in Athen. Im 5. und 4. Jahrhundert vor Christus ist das begonnen worden. Und zur Gemeinsversammlung waren nur Vollbürger eingeladen. Männliche Vollbürger, die mindestens 18 waren und dann noch 2 Jahre Wehrdienst abgeleistet haben, die sind von einem Herold, der heißt Kerux. Und von Kerux ist Kerygma abgeleitet. Und das ist Predigt, also quasi vom Prediger, wenn du so willst. Vom Herold sind sie eingeladen worden zu dieser Versammlung. Und weißt du, was man in dieser Versammlung gemacht hat? Man hat basisdemokratisch, hat man über Sachen entschieden, was gemacht werden soll in der Stadt, was nicht gemacht werden soll. Es war Basisdemokratie. Und die hat man Ekklesia genannt. Und das haben wir damals, in der Zeit, haben wir das alle Leute gewusst. Weil auch in Palästina, wie man es heute nennt, in Israel, wo Jesus früher gelebt hat, das war beeinflusst von den Griechen. Das war etwa fast 200 Jahre unter griechischer Herrschaft gestanden, beziehungsweise unter griechischem Einfluss. Die haben Seleukide geheißen, die. Die haben die ganze Gegend geprägt, kulturell. Man hat gewusst, was das ist, Ekklesia. Und Jesus hat das, was er da machen will, Ekklesia genannt. Er hat gesagt, auf den Fels, ja, auf das Bekenntnis, dass ich der Messias bin, darauf baue ich mein basisdemokratisches Volk auf. Es hat übrigens in den Städten, ganz allen voran Athen, hat es keine Balance gegeben zu der Volksversammlung. Es gab dort kein Gegengewicht, sondern die haben volle Autorität gehabt. Keine Kontrolle, sondern volle Vollmacht. Und Jesus braucht das Wort, um das zu bezeichnen, was wir heute Gemeinde nennen. Was heisst denn das? Es ist mehr als einfach nur eine Versammlung von der Heiligen. Es ist viel mehr als das. Viel, viel mehr. Und das schauen wir jetzt ein bisschen an. Die Ekklesia des Himmels. Die Ekklesia des Himmels. Das ist das Erste. Basisdemokratie von eingeladenen, freien Kindern Gottes. Du bist eingeladen, du hast die Einladung angenommen, darum bist du fromm geworden, darum hast du das Leben Jesus gegeben. Du folgst ihm nach. Das heißt aber auch, dass du jetzt Teil bist von derer Macht, von derer Ekklesia. Und das heißt auch, du darfst mitherrschen. Du bist nicht einfach nur zum Überleben berufen, sondern zum Herrschen in deinem Leben. Nicht das Leben lebt dich, hör mal gut zu, sondern du lebst Leben. Das heißt nicht, dass wenn du herrschest, alles locker geht und alle machen, was du sagst. Das heißt es nicht, sondern es heißt, das, was Leben an dich heranbringt, wird dich nicht prägen und auch dir nicht vorschreiben, was du zu tun zu lassen hast. Du hast Vollmacht, weil du gehörst zu dieser basisdemokratischen Bewegung dazu, die Jesus dort ins Leben gerufen hat. Du gehörst dort dazu. Du darfst mitentscheiden. Du darfst Entscheide fällen, was in deinem Leben an die Herren kommt und was nicht. Das Zweite, die Ekklesia hat die Schlüssel des Himmelreichs und kann Autorität ausüben. Wir können Autorität ausüben. Autorität durch Einheitsbeschlüsse. Matthäus 18, Vers 19 und 20, wie gesagt, der zweite Text, wo wieder Ekklesia vorkommt. Nur die zweimal braucht Jesus den Begriff. Da sagt er, wahrlich, ich sage euch auch, wenn zwei unter euch einig werden auf Erden, erinnert euch daran, Ekklesia, ja, Versammlung auf dem Marktplatz von Athen, die sind da zusammengekommen, haben Entscheide gefällt und wenn sie sich einig waren, hat es gegolten. Ist es gemacht worden. Hat der Rest folgen müssen. Wenn zwei unter euch einig werden auf Erden, warum sie bitten wollen, so soll es ihnen widerfahren von meinem Vater im Himmel. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Das ist der Versprecher, den Jesus da gibt. Wenn Leute in seinem Namen als Ekklesia zusammenkommen, ist er unter ihnen. Er ist jetzt hier. Er ist da. Wenn ihr zu zweit, zu dritt zusammenkommt, ist er auch da. Logischerweise ist er auch in deinem Leben allein da. Aber es ist eine spezielle Kraft da, wenn die Frommen zusammenkommen. Weil Jesus das verheißen hat. Es ist ein Kraftort. Ein Kraftort, wenn gläubige Menschen sich versammeln. Und deswegen hat der Find was dagegen. Deswegen will er das verhindern, dass die gläubigen Menschen das machen. Und vor allen Dingen, dass sie das als Ekklesia machen. Als Herrschende. Als die, die sich gegenseitig helfen, dabei zu herrschen. In ihrem Leben. Das will er verhindern. Dass man einfach halt ums Überleben kämpfen. Damit wäre er zufrieden. Aber der Herr hat viel mehr vorgesehen. Viel, viel mehr. Und er hat es dort seinen Jüngern gesagt, das werde ich starten. Und die sogenannten Pforten des Todes, des Hades, werden sie nicht überwinden können, die Gemeinde. Mit Pforten des Todes ist nicht gemeint, dass der Tod, ja, dass da eine Tür ist, wo man durchgeht, dann sind sie tot. Sondern du musst wissen, an den Pforten einer Stadt, so im Alten Testament kannst du es mehrheitlich mehrfach lesen, im Neuen Testament glaube ich, oh, an den Pforten der Stadt, wer ist dort gesessen? Wisst ihr das zufällig? Wer saß dort? An den Stadttoren, das sind die Pforten der Stadt. Wer ist da gesessen? Ja, die Ältesten. Und die Ältesten sind einfach so ein paar alte Datenkreise, wo nicht mehr genau wissen, was hin und vorne ist. Sondern Ältesten zu der damaligen Zeit, leider bei uns heute nicht mehr so, waren hochgeachtete Menschen mit Lebenserfahrung, die Rat gegeben haben. Die Einfluss genommen haben. Die Pforten des Todes heisst, der Einfluss vom Tod kann die Ekklesia, wenn sie Ekklesia ist, nicht überwinden. Der Einfluss vom Tod. Die beratenden Stimmen des Todes können sie nicht überwinden, wenn sie Ekklesia ist. Jesus sagt dann, ich werde ihr den Schlüssel, die Schlüssel zum Himmelreich geben. Und dann sagt er, was du auf der Erde bindest, das wird im Himmel gebunden sein. So wird es normal übersetzt. Und was du auf der Erde löst, das wird im Himmel gelöst sein. Das sind die Schlüssel. Jesus sagt, ich geb euch Schlüssel zum Himmelreich. Oder Schlüssel nicht zum Himmelreich, Schlüssel des Himmelreichs. Ich gebe euch die. Und dann denkst du, ja, was sind das für welche? Und er sagt, das hier. Was du auf der Erde bindest, wird auch im Himmel gebunden sein. Was du auf der Erde löst, das wird auch im Himmel gelöst sein. Wie gesagt, so wird es normalerweise übersetzt. Richtig? Kennt ihr das so aus eurer Bibel? Seid ihr noch da? Ja. Oder? So lesen wir es in der Regel. Jetzt mache ich ganz kurz mal schnell mit euch einen Ausflug in die Grammatik. Schnell, einfach ruckzuck. Jetzt muss ich selber schauen, meine Brille ist jetzt gleich ein bisschen, hier habe ich sie auch noch. Oder der Text, wo da steht, ich werde dir den Schlüssel des Himmelreichs geben, was du auf der Erde bindest, das wird auch im Himmel gebunden sein. Das, was ich da blau geschrieben habe, das ist im Griechischen Partizip Perfekt Passiv. habe es PPP abgekürzt. Partizip, Perfekt, Passiv. Wer hat jetzt ein Trauma von der Schule? Ja, Hände hoch. Ich bete gerade für euch. Oh, Herr. Deutsch. Ah, oh, Grammatik. Ein Buch mit 7 Siegeln und so, gell? So ging's mir. Oh, bin ich ähnlich drin. Aber in meinem Studium, dann, wenn Theologie studierst, dann musst du Griechisch können, musst du Hebräisch können, Lateinisch zwingen sie da auch noch auf, oder? Und dann musst du einfach, wenn du Bibel übersetzt, beziehungsweise wenn du mit der Bibel schaffst, musst du ja grammatikalisch auch draus kommen. Sonst wird's übersetzen schwierig. Und deswegen, ja, habe ich das halt auch gleich ein bisschen lernen dürfen, oder? Das Partizip Perfekt Passiv im Griechischen. Und der Text hier ist ursprünglich in Griechisch geschrieben worden, das, was wir da gelesen haben, hat 2 Eigenschaften, die sich auch in der Übersetzung niederschlagen müssen. Das Partizip Perfekt Passiv ist vorzeitig und passivisch. Alles klar? Ja? Vorzeitig und passivisch. Es muss demnach vorzeitig zu der Zeit übersetzt werden, in welcher das übergeordnete Verb, in dem Fall bindest, steht. Was heißt das? Ich sage es euch mal schnell. Was der grammatikalische Begriff hier bedeutet ist, wenn du was bindest, dann passiert im Himmel was. Nein, es passiert nicht. Es ist schon geschehen. Partizip, Perfekt, Passiv heißt, da ist was gemacht worden in der Vergangenheit, was jetzt benutzt werden kann. Oder ich bringe euch ein Beispiel. Ich verteile das geschriebene Buch. Was mache ich? Ich verteile. In unserem Text hier, ich binde. Das geschriebene Buch. Das wird in dem Moment, wenn es verteilen, nicht geschrieben. Wäre ein bisschen das Problem, oder? Warte noch, ich schreibe noch 5 Seiten. Wir haben noch 2 Stunden, dann bin ich soweit. Nein, das ist bereits schon geschrieben worden. Vielleicht vor ein paar Jahren, vielleicht vor ein paar Wochen. Dann hat es ewig gedauert, bis es aus der Druckerei gekommen ist. Und jetzt habe ich es. Und jetzt verteile es. Es ist geschrieben. Was Jesus da sagt, ist, wenn ihr binden und lösen wollt, dann müsst ihr wissen, das sind Sachen im Himmel schon bereits gebunden und gelöst. Ihr müsst sie nur in Anspruch nehmen. Binden und lösen ist in Anspruch nehmen, was im Himmel schon bereits festgelegt ist. Oder mit anderen Worten, wie im Himmel, so auch auf der Erde. Ne? Vater unser, kennt ihr ja auch. Dein Reich komme, wie im Himmel, so auf der Erde. Wie im Himmel, so in meinem Leben. Und jetzt ist wichtig, die Sachen, die in deinem Leben kommen sollen und kommen müssen, die sind im Himmel bereits schon fixiert. Und da geht es jetzt nicht darum, wie viel Franken du auf deinem Konto haben wirst. Da geht es nicht darum, dass irgendeiner schon bereits voraus weiß, was da passiert ist. Nein, Machtverhältnisse sind geklärt. Machtverhältnisse sind festgelegt. Wir müssen sie nur abrufen. Und das passiert oft in frommem Leben nicht. Da ist die Gefahr da, dass man sich von den Umständen leiden lässt. Weißt du, als mein Freund Dragschawali gestorben ist, hat mir das auch wehgetan. Und ich bin einer, der nicht einfach heult. Das kann nicht einfach so. Andere, die heulen, kaum wird wegen etwas Schwieriges angesprochen, da sind die schon bereits in Tränen, Männer. Meine Frau ist absolut am Wasser gebaut. War sie immer schon. Am Anfang habe ich gedacht, die Welt bricht zusammen, oder? Bis ich gemerkt habe, nein, die ist einfach emotional berührt und heult. Kaum, ja. Meine Tochter, die Älteste, ist ähnlich. Und die Jüngste auch. Ist einfach so, oder? Aber mir hat es extrem weh, du, als der Dragschawali ist heimgerufen worden und nicht mehr da war. Das hat mir weh, du. Jetzt ist mir die Frage, weißt du, gewesen dann, was mache ich jetzt? Lasse mich von den Umständen jetzt leiten und stelle Gottes Güte in Frage. Weißt du, hätte ich können? Absolut. Mann Gott, den brauchen wir doch. Jetzt nimmst du den weg. Was bist denn du für einer? Hast du die Sache nicht im Griff oder was? Ich hätte recht gehabt, menschlich gesehen, mit dem. Du nimmst der Wally Padma ihren Mann weg, die braucht ihn dringend. Und die weißen Kinder auch und unsere Arbeit mit, was weiß ich, über 700 Pastors. Was passiert da jetzt? Ich hätte mich leiten lassen können von all dem und ich war auch gefährdet. Und ich habe Gott manchmal in der Zeit, vor ein paar Wochen, mein Herz ausgeschüttet. Aber ihr habt mich nicht von dem dann prägen lassen. Ich habe über das festgehalten, der ist jetzt im Himmel, der Herr hat gewusst, was er macht. Wahrscheinlich ist sein Lauf vollendet. Wahrscheinlich hat der Herr gesagt, der hat genug gemacht, der soll sich jetzt erholen können für den Rest von der Ewigkeit. Ich will den jetzt ehren. Der soll geehrt werden für das, was er alles gemacht hat. Und für den Rest schaue ich schon. Weißt du so? Was prägt uns? Was beeinflusst uns in dem Leben? Die Umstände oder der Himmel? Das ist eine Entscheidung, die können wir fällen. Und weißt du, so häufig erlebe ich das immer wieder, dass Leute kommen und sagen, sie brauchen Befreiung für das oder für das. Dabei ging es nur darum, dass sie herrschen beginnen. Weil manche Sachen, die nimmt der Herr nicht aus unserem Leben weg, wunderbarerweise. Und er sagt, du hast den Schlüssel, regier. Du gehörst zu meiner Ekklesia. Du bist einer von meinen basisdemokratischen Vollbürger. Regier. Nimm deine Autorität in Anspruch und herrsch über das, was da passiert. Sag Nein zu Sachen oder ja, regier. Und wenn du alleine kannst, ich hab da ein paar um dich rumgehen, ich gehöre dir helfen dabei. Boom. Doing. Zack. Das Partizip 2 bezeichnet ein Geschehen, das bereits beendet ist. Das ist gemacht schon. Das ist schon fertig, das, was da gebunden wäre, muss und gelöst. Das ist schon alles fertig. Wir müssen es nur einfach abrufen. Okay, der Schlüssel, was machen wir jetzt damit? Wir bringen das, was bereits im Himmel beschlossene Sache ist, auf die Erde. Das heißt das. Wir bringen das, was bereits im Himmel beschlossene Sache ist, auf die Erde. Epheser 2, Vers 10 ist ein Text, der geht in die gleiche Richtung. Denn wir sind sein Werk, schreibt der Paulus da zu der Frommen, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Ist schon gemacht. Die Schlüssel sind da. Jetzt muss man sie einfach nur nehmen und darin laufen. Das ist unsere Sache. Durch Lebenseinstellungen, die wir leben. Ich sage dann schon noch was dazu, was das heißt. Durch Wahrheiten, die wir lehren und Gebete, die wir sprechen, benutzen wir die Schlüssel. Regieren wir. Lebenseinstellungen, die wir leben, Wahrheiten, die wir lehren, und Wahrheiten findest du in der Bibel. Das, Gottes Wort ist Wahrheit. Das ist das, was wir glauben. Dort findest du Wahrheit drin. Es ist wichtig, dass man dir dann auch weitergibt. Und Gebete, die wir sprechen, damit nehmen wir Autorität, auch verbal. Über Umstände und über Situationen. Leben, lehren, sprechen. Halte das mal im Hinterkopf fest. So benutzen wir die Schlüssel, so setzen wir das Ganze ein. Jetzt werden wir praktisch. Wie machen wir das? Oder was heißt das für uns konkret? Denkt dran, der Fels, mein Bekenntnis zu Jesus. Er ist mein Herr, er ist der Messias, er ist Gottes Sohn. Auf dem stehen wir, auf dem Fundament. Darauf baut der Herr seine Ekklesia, Basisdemokratie. Wir dürfen mitbestimmen und herrschen. Wir haben Autorität gekriegt. Wie? Durch die Schlüssel, die wir anwenden, indem wir binden, was im Himmel schon bereits festgebunden ist, und lösen, was bereits im Himmel gelöst ist. Weißt du, wenn du von einer Sucht geprägt bist, bist du gefangen. Im Himmel bist du gelöst. Im Himmel ist es gelöst. Das heisst nicht, ein Kind von Gott muss in Ewigkeit unter Süchte leiden. Nein, so euch der Sohn frei macht, seid ihr recht frei. Das ist Wahrheit aus dem Himmel. Und dann darf ich das nicht sagen, das gilt auch für mich. Ich bin frei und in dieser Freiheit will ich mein Leben führen, weil der Herr mich frei gemacht hat. Wie viele Gedanken ich jetzt da widerspreche. Kennst du das auch? Und ich kenn's doch, ich hab's doch schon, ihr seid 10 Jahre, kenn es doch schon. Wem folgst du jetzt? Wem folgst du? Und ich sage jetzt nicht, leb so, als wärst du frei, dabei bist du nicht. Das meine ich nicht, oder? Es gibt Leute, die sagen, ich bin geheilt, dabei fahre ich mit dem Rollstuhl rum. Proklamiere Glaube, das ist nicht damit gemeint. Sondern das Wissen, dass meine Stellung eine andere ist. Und dass das in mein Leben hineinkommen wird, über kurz oder lang, weil der Herr das versprochen hat. Und jetzt ist mir die Frage, wie positioniere ich mich in meinen Einstellungen? Was erwarte ich denn? Was erwarte ich von Gott für mich? Was traue ich ihm zu für mich? Oder traue ich den Umständen mehr zu als Gott, wenn es darum geht, Herrschaft über mich zu haben? Im Leben herrschen können. Wenn es dann kommt, bin ich froh. Ja, im Leben herrschen können. Ich habe da jetzt 5 Punkte. 4 und 5 sind leider 1 und 2, aber denkt daran, es wäre 4 und 5. Dann bin ich fertig. Wir sind dazu berufen, Herrschaft über uns selber auszuüben. Die Bibel nennt das Heiligkeit. Und das ist was, wo Gott als Ziel für unser Leben hat, dass wir Heilige sind. Und Heilige nicht nur in dem Sinne, dass wir einen Heiligenschein haben, weißt du, zu allem eine fromme Antwort haben oder so. Nein, sondern Heiligkeit heißt, wir sind für Gott auf die Seite gestellt. Oder anders gesagt, wir gehören ihm, er ist unser Herr und das, was ihm wichtig ist, ist uns wichtig. Die Art und Weise zu leben, das, wie er das sieht, das ist mir wichtig. Das, was er will, will ich auch. Heiligkeit heißt, Gott, wenn du sagst, ich soll nicht lügen, dann lüge ich nicht. Weil im Himmel wird nicht locker. Und ich will, dass der Himmel in meinem Leben herrscht und durch mich. Ich manipuliere nicht. Ich versuche nicht, Menschen über Schuldgefühle zu was zu bringen, wo ich gerne hätte. Der Himmel macht es nicht. Also mache ich es auch nicht. Heiligkeit. Wenn wir heilig leben, heißt es nicht, dass die Leute 5 Meter Abstand nehmen von uns, weil sie uns nicht mehr aushalten können. Sondern ich würde sagen, das Gegenteil ist der Fall. Wenn du heilig lebst, wenn der Himmel durch dich auf die Erde kommt, hey Mann, dann will man noch bei dir sein. Weil man weiß, bei dir ist man sicher, du redest nicht hinter dem Rücken von den Leuten über sie. Ja, dein Wort ist ein Wort. Wenn du sagst, du bist da, dann bist du da. Dir kann man Sachen anvertrauen und du erzählst nicht allen möglichen rum. Du bist ein sicherer Ort. Und. Hey Mann, wer will da nicht noch her? Oder? Oder lebe ich in Bern im anderen Kontinent? Sie auch so, ne? Heiligkeit macht das. Wir haben so ein verdrülltes Verständnis von Heiligkeit. Denken Sie, ein paar alte Opas in irgendwelchen Kutter und so, und die fromme Sprüche von sich lassen, das ist geheilig. Nein. Charakterlich Gott ähnlicher wäre, das ist heilig. Sie im Wesen ähnlicher wäre. Dazu sind wir berufen. Und da geht es dann darum, dass wir ein paar Sachen nicht machen und über die Autorität nehmen. Okay? Manche Sachen, die sehen wir gar nicht. Die müssen uns andere sagen, dass das in unserem Leben vielleicht da ist. Bringe ich ein Beispiel. Ist mir gerade vor kurzem passiert. Mir persönlich passiert. Wir haben ein Foursquare Pastoren-Meeting online auf Zoom. Die Woche jetzt, oder letzte Woche? Die Woche? Nein, letzte Woche, gell? Letzte Woche, weil ich habe es bei uns im Gottesdienst schon erzählt, von daher muss es letzte Woche gewesen sein. Es muss. Wir haben ein Meeting online. Ich habe mich auf das Meeting gefreut, weil ich freue mich immer auf die Meetings, oder weil hey, unsere Geschichte, die wir haben miteinander, Foursquare Schweiz, ist eine coole Geschichte. Aber im Laufe der Zeit ist einfach Geschichte passiert, oder passieren auch Sachen, oder schöne und weniger schöne und all das. Und mir ist immer wieder so gegangen in den letzten Jahren, wenn ich dann in den Meetings drin war, ist mehr und mehr eine Traurigkeit über mich gekommen. Mehr und mehr Traurigkeit. Und dann habe ich gemerkt, wie ich mich innerlich zurückziehe und passiv wäre. Ja, macht ihr nur. Irgendwo so, weißt du, und dann anschließend dann der Gedanke, warum tue ich mir das noch an? So, das. Kennst du auch sowas? Das war eben am letzten, wann war es, Donnerstag, Freitag, genau gleich wieder. Da schließlich mit einer Frau geredet und so. Wir sind dort oben noch, wir sind zu keinem Schluss gekommen. Am nächsten Morgen haben wir das wieder aufgenommen irgendwie. Es passiert, irgendwie noch, morgens passiert sowas bei uns normalerweise nicht so oft, weil wir sind unterschiedlich getaktet am Morgen. Und aber dort hat sie irgendwie zusammen getaktet und dann sagt mir die Frau mir, hey, hast du nicht das Gefühl, dass dort was in dir nicht stimmt? Dass du so darauf reagierst, weil das ist doch was faul. Ich habe gedacht, die hat recht. Weil ich wollte alles andere als traurig aus so einem Meeting raus. Ich wollte mit Freude raus. weil das sind meine Freunde, wir sind miteinander unterwegs, das ist unsere Church Family, unsere größere. Da stimmt doch was nicht. Und dann sagt mir meine Frau, hey, hast du nicht das Gefühl, dass da in deinem Leben Neid ist, wo dir dort vielleicht unterbewusst leitet? Und das Ergebnis ist dann deine Traurigkeit und Tendenz, dass du dich zurückziehst und unterm Strich irgendwann einmal aussonderst. Wow! Da habe ich gedacht, dass von meinem Verstand her, von allem, was ab hier da oben funktioniert, keine Sekunde, kann ich 100% sagen. Aber was da unten ist, weißt du, das ist eine fremde Welt manchmal. Weißt also Leben prägt uns manchmal. Und dann gibt es manchmal einen Riss zwischen Kopf und dem Rest. Den Eingeweiht zum Alten Testament. Damit ist nicht der Apparat meint, wo furzt, sondern einfach alles. Unser Innenleben, unser Emotionales, so, oder? Und dort offensichtlich hat das Erleben von den letzten, keine Ahnung was, 20 Jahren oder so, bei mir dort auch Sachen hinterlassen. In meinem Eingeweide. In meinen Emotions da unten. Und ich bin nicht unbedingt so der seine Emotionen alle gerade beim Namen nennen kann. Wenn meine Frau mich fragt, wie geht's, sage ich, gut. Und ich meine es auch so. Ja, es ist einfach so. Aber in dem Moment habe ich gemerkt, in meinem Kopf, okay, ganz klar nie. Aber offensichtlich wohl da unten, sonst würde das ja nicht passieren. Weißt du? Merkst du jetzt, wie wichtig Ekklesia ist? Manchmal kriegen wir das selber nicht mit. Manchmal merken wir selber nicht, wo wir sind. Bis uns jemand das sagt. Und weißt du, man kann es dann ganz unterschiedlich sagen. Nur eine Art ist echt gut. Und ich sage euch die jetzt. Ich zeige euch erstmal die andere. Ich sag dir, wie du bist, damit endlich merkst, was du für eine Pfeife bist. Und ich hab's gesehen. Und jetzt habe ich Macht über dich, weil ich deinen Fehler gesehen habe. Kennst du das? So läuft unsere Welt oft. Nennt man dann Manipulation. Leute in ihren Schwäche gängeln. Das ist nicht Himmel. Das kommt nicht vom Himmel, ganz sicher nicht. Aber wenn ich was sehe bei dir und dir sag, weil ich will, dass du anschließend besser leben kannst, dann ist es echt eine wertvolle Sache. Damit man das aber kann, muss man eine Geschichte entwickeln, weißt du? Meine Frau und ich haben eine. Als die mir gesagt hat, hey, kannst du nicht sagen, dass es neidisch in deinem Leben, hat die mir nicht eine geben wollen, weißt du? Sondern die hat mir auf was lüpfen wollen. Wo offensichtlich wohl der Punkt war, weil mir aber dann, ich hab das auf mir wirken lassen und gemerkt, das kann echt sein. Da unten drin, da sind wahrscheinlich Sachen, da staune ich noch, oder? Und dann habe ich gesagt, so, weißt du, was wir jetzt machen? Ich sag mir davon los, das wollte ich echt nicht, weil im Himmel gehört, da ist kein Neid. Ich sag mir echt los davon und ich nehme das in Anspruch, was im Himmel ist, nämlich Agape. Brüderliche Liebe, wir sind Ekklesia, wir sind miteinander unterwegs. Egal wer, wie, wo, was ist. Und jeder kann was dazu beitragen, weil so funktioniert Gemeinde. Haben wir gemacht, kurzes Gebet und eine Änderung. Darum kann ich es heute darüber erzählen, sonst hätte ich es gar nicht können. Oder? Weißt du, das ist mit Heiligkeit gemeint. Und weißt du jetzt auch, wie man, hast du jetzt ein konkretes Beispiel, wie man die Schlüssel anwendet? Ist gar nicht so, im Namen von Jesus binde ich dich. Neid und all das. Der ist schon lange gebunden, der Neid. Im Himmel ist das schon lange geklärt. Wir müssen nicht gegen Windmühlen kämpfen. Wir müssen Autorität nehmen, die schon bereits gegeben ist. Und die einfach in unserem Leben festhalten. Manche Sachen, die müssen wir lösen. Weil sie uns gefangen gehalten haben. Wir haben Vollmacht, Punkt 2 hier, über Mächte und Gewalt in der unsichtbaren Welt. Weil manche Sachen, die wären echt von finsterer Macht bewirkt. Der Paulus sagte mal, wir haben nicht gegen Menschen zu kämpfen. Menschen sind nie das Problem. Was, echt? Hat der einen Dachschaden? Es sind ja eigentlich immer Menschen, oder? Stimmt doch, oder? Na, ja, weißt du, aber hinter den Menschen, das sind finstere Mächte. Und jetzt musst du das nicht so, vorstellen, wie vielleicht im ein oder anderen Movie, wo du schon gesehen hast, dass da jeder so einen Dämon auf seiner Schulter sitzen hat, wo ihm einflüstert. Weißt du? Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, wir gehen durch unser Leben durch, wir haben Erbe von unseren Familien her, Art und Weise, wie man sich verhält, weißt du, dass man grundsätzlich einmal immer schlecht über Leute redet. Kennst du das so? Vielleicht hast du eine Familie, wo du herkommst. Weißt, über die Leute hat man nur negativ geredet. Ah, der ist schon wieder, der ist schon immer so, weißt du. So. Das erbst und hast dann auf einmal einfach in deiner DNA drin und machst es genau gleich. Bist heurotisch und dein Partner sagt, sag mal, geht's dir eigentlich noch? Du redest nur schlecht über die Leute. Und dann sagst du ihm vielleicht, ja, tu jetzt mal nicht so. So sind wir halt. Ich muss immer überlegen, wenn du sagst, so sind wir halt. Ist der Himmel auch so? Und wenn der Himmel nicht so ist, dann muss ich jemanden ändern. Und ich glaube nicht, dass es der Himmel ist, was ich ändern muss, oder? Aber das kriegen wir mit, oder? Und die Sachen, sagen wir es mal, die Lebenserben, die gefallenen Dinge in dieser Welt, das Böse, was auf dieser Welt ist, das prägt uns. Und vieles von dem, Da dahinter stecken Fenster im Echt. Die wenigsten sagen, Teufel führe mich und leite mich, ich will Böses machen. Sondern sie wären oft geprägt durch ihre Lebensumstände. Weißt? Durch schlimme Familienumstände, durch schlechte Freunde, durch was auch immer, wo Einfluss nimmt. Und man dann auf einmal so wird. Es sind nicht Menschen, es sind Mächte hinter. Es sind Sachen aus dem Leben, die uns dann beeinflussen. Und oft nicht zum Guten. Und da müssen wir uns überlegen, ist das Himmel oder nicht? Punkt 3. Wir sind dazu berufen, Herrschaft in unseren Beziehungen zu anderen Menschen auszuüben. Die Bibel nennt es Liebe. Jetzt komme ich wieder zu meiner Frau zurück. Weißt du noch am Anfang, wo ich erzählt habe, an der einen Arbeitsstelle, wo sie so eine interessante Mitarbeiterin hat, ne, wo ihr Leben echt schwer gemacht hat. Und die Mitarbeiterin, das möchte ich jetzt deutlich sagen, die macht das nicht absichtlich, weißt? Die überlegt sich ganz sicher nicht morgens, wie quäle ich das Fernsehen heute wieder? Was mache ich Schlimmes? Jede wird nicht. Aber sie hat ein paar Eigenarten, die sind, sagen wir mal, nicht so, wie meine Frau ihre Leben führt. Und das ist dann zusammengekommen und immer dann ist meine Frau in die Rede gekommen. Zick. Und dann ist sie heimgekommen und war, wie sagt man da, etwas überfahren. Und ich habe sie öfter wieder einfach mal ihre zuhören dürfen und so. Sie hat mir ihr Herz ausgeschüttet und so ihre paar Sachen, ihren Zuspruch geben können. Aber es ist einfach, ja, es hat nicht richtig gefruchtet. Bis sie irgendwann einmal gecheckt hat, hey, da kommt ja was über mich durch die Frau. Die wollte es mit Sicherheit gar nicht, aber es kommt und ich gehe drunter. Aber ich bin doch bestimmt zum Herrschen. Und dann sind ihre die Sachen da, wo ich euch jetzt so ein bisschen erkläre, klar waren. Hat sie gemerkt, hey, ich hab Autorität gekriegt vom Himmel. Ich gehöre zu der Ekklesia dazu. Die Schlüssel des Himmelreichs sind mir gegeben. Weil ich bin ein Kind Gottes, ich bin Vollbürger vom Himmel. Und das kann doch nicht sein, dass ich als Kind Gottes unter die Rede komme. Und wie gesagt, nicht der Mensch, Mitarbeiter, sondern die Sache drumherum. Dann hat sie begonnen, für die Person zu beten. Sie hat begonnen, Autorität zu nehmen über die Sache, die sie gespürt hat, die auf sie kam. Sie hat begonnen, Jesus Dank darüber zu sagen, für das, wer sie ist. Ja, in Gottes Augen. Eine vollwertige Persönlichkeit, die Meinungen hat, die sie haben darf. Weißt? Wir dürfen Meinungen haben. Und wir dürfen unterschiedliche Meinungen haben. Auch im Leib Jesu. Wir dürfen mehr sehen. Wichtig ist, dass wir mehr im Lichte vom Himmel sind. Und nicht von allen möglichen anderen Sachen geprägt. Sie hat begonnen, das zu machen. Und weißt du was? Auf einmal hat sich was verändert. Nicht ihre Mitarbeiterin, nein, ist immer noch gleich. Aber meine Frau steht anders drin. Meine Frau kann herstehen und sagen, ah, weißt du was, ich mach das so. Hey, ja, ist okay, wenn du das so machst, ich mach so. Meine Frau hat dann immer das Gefühl, oh, jetzt haben wir was ganz Schlimmes verbrochen und so. Sondern sie weiß, ich herrsch. Ich stehe zu dem, was nach meiner Meinung richtig ist. Und ich muss nicht erst dann recht haben, wenn alle anderen sagen, es ist ja gut. Sondern wenn ich weiß, von Gott her stimmt's. Das ist wichtig. Der Himmel muss drin sein. Liebe leben. Es ist ein gewaltiges Mittel in all dem drin, von uns vom Heiligen Geist gehen. Jetzt wäre eigentlich der Punkt 4. Ne? Ist halt irgendwie, ist mir zu eins geworden. Wir haben Autorität über den Himmel. Wir haben Autorität, um den Himmel durch unser Leben auf die Erde zu bringen. Da geht es dann auch darum, dass man batte, dass sich Situationen verändern. Jesus, also der Petrus, ne, jetzt habe ich es dann gerade, der Paulus unter anderem geschrieben, battet für die, die regieren, damit ihr ein stilles und ruhiges Leben führen könnt. Das ist 1. Timotheus 2, Vers 2 vielleicht oder so. Ja, habe ich recht? Yay! So viele Leute rufen über die Regierenden aus. Und jetzt sowieso, oder? Du kannst nichts richtig machen im Moment. Irgendeiner findet es immer blöd. Immer. Und findet auch noch ein paar andere, die es auch mit blöd finden. Und dann gründen sie eine Chatgroup und dann sind sie noch mehr aus blöd finden. Oder? Was machen wir denn da in all dem drin? Weil wir können auch nicht sagen, ich bin mich weg aus der Welt. Ich bin wieder zurück, wenn Corona vorbei ist. Solange gehe ich auf den Mond. Und dann komme ich wieder. Nein, das können wir nicht. Was machen wir denn jetzt da drin? Ich würde zuerst mal sagen, wir müssen nicht Meinungen zu Sachen haben. Echt nicht. Es sei denn, du bist ein Fachmann oder eine Fachfrau und wirst gefragt. Von denen, die entscheiden. Dann kannst du eine Meinung haben. Okay? Ja, das widerspricht uns. Das widerspricht manchem da innen drin. Aber wir wollen doch Meinung haben. Oder? Wir müssen doch unseren Senf dazu geben. Wir sollen doch regieren, oder? Basisdemokratie, hast du gerade vorhin gesagt. Da geht es um was anderes als das. Weißt du, wie wir regieren auf dem Gebiet? Durch Beten. Indem wir unsere Regierenden segnen. Und zwar nicht nur die Frommen, sondern auch die anderen. Alle. Weil der Herr kann die echt führen. Ob die an ihn glauben oder nicht. Der Paulus schreibt dort, damit ihr ein stilles und ruhiges Leben findet. Das ist doch eigentlich noch positiv, oder? Also quasi, bat für deine Regierenden, das hat Folgegute für dich. Und ich glaube, wenn eine Sache für uns Fromme im Moment wichtig ist, ganz besonders, dann das. Lass uns für unsere Regierenden beten, für unseren Bundesrat, für den Nationalrat, für Ständerat, für all die, die jetzt hier Entscheide fällen müssen, dass sie das gut machen. Weil richtig kannst du nicht machen, aber gut. Und ob es gut war, sieht man erst im Laufe der Zeit. Und da kann der Herr durchaus eingreifen. Lasst uns beten für unsere Regierenden. Evangelisation, ja, Himmel auf die Erde bringen, indem wir anderen von Jesus erzählen. Weil das hat für die, wenn sie Jesus kennenlernen, auf die Art kennenlernen, wie ich das jetzt gleich ein bisschen dargelegt habe, das hat positiven Einfluss für ihre Leben. Und wir indirekt eine ganze Anzahl andere mit denen, wo die Leute zu tun haben, auch berühren auf eine gute Art. Im Leben herrschen können, das geht so. Und dann gibt es noch was Letztes, nämlich, jetzt ist es gerade weg. Kommt noch eins. Habe ich was? Kein anderer Weg, wo, das kommt nicht von mir. Jetzt ist irgendwas schief gelaufen. Das Letzte, was ich sagen wollte, ist jetzt da, wir werden in der Ewigkeit regieren. Das ist dann für den Rest von der Ewigkeit. Wir werden nicht der Frau Wohlgehocken und Halleluja singen die ganze Zeit, sondern auch dort haben wir Regierungsgewalt. Was machst du jetzt mit all dem, was ich da gesagt habe? Was machst du damit? Meine erste Frage ist die, wer regiert dich? Wer hat Sagen in deinem Leben? Umstände oder der Himmel? Wem folgst du? Wer darf deinen Alltag prägen? Bist du ein Opfer? Lebst du als Opfer? Wenn du ein Kind Gottes bist, dann bist du nicht dazu berufen, Opfer zu sein. Das ist Jesus, das einzige Opfer. Ein für alle Mal. Danach gibt es keine mehr. Aber wir können schnell als Opfer leben. Sogar sie, du verstehst mich nicht. Ja, das kann schon sein. Das stimmt. Aber weißt du was? Jesus versteht uns alle. Echt. Als Opfer kannst du nicht herrschen. Als Opfer lässt das regieren, was dir zum Opfer gemacht hat. Was ist das? Wie positionierst du im Leben? Welche Gedanken und Gefühle lässt du zu? Wie gesagt, ich war noch vor einer Woche war ich nicht gut beraten und habe es nicht einmal gemerkt. Habe es nicht gecheckt. Habe einfach gedacht, ich bin ein Armer. Warum acht ist das so? Und dann denkst du natürlich sofort, wegen denen. Oder? Wegen denen. Ha. Vielleicht aber auch gerade nicht. Weil wenn da irgendwas kaputt geht in unserem Inneren, und das kann häufiger passieren im Leben, dann hat das eine Tendenz, uns zu beraten. Die Pforten der Hölle oder des Todes. Dann hat das eine Tendenz, uns zu beraten. Was ist das? Wer berät dich? Wenn du merkst, upsi, ich glaube, Jesus berät mich da nicht oft, dann würde ich sagen, dann wende die Schlüssel des Himmels an und nimm Autorität über das, was dich da auf eine ungesunde Art berät. Nimm Autorität drüber. Eine weitere Frage habe ich. Wer ist Jesus für dich? Habt ihr am Anfang schon gestellt. Wer ist er für dich? Ist er dein Herr? Oder einer, der dir dient? Wer ist er? Darf er Sachen machen mit dir, wo er dir im ersten Moment nicht sagt, warum er es so macht, wie er es macht? Hat er freie Fahrt? Weil du ihm vertraust, dass er gut ist. Und die Bibel sagt, er sei gut. Jetzt ist mir jetzt vor, glauben wir der Bibel oder glauben wir manchen Lebensumständen, die uns in eine andere Richtung beraten? Weil uns das wegnimmt, das passiert nicht. Hier bin ich krank, da bin ich geheilt. Da kann ja gar nicht gut sein wegen all dem da. Weißt du, das ist nur temporär. Das ist nur temporär. Die Ewigkeit ist immer. Und Ewigkeit ist das letzte Wort in all dem drin. Nicht die Lebensumstände, wo wir jetzt da gerade sind. Wer ist Jesus für dich? Und wer soll es sein? Und noch eine letzte Frage. Wenn du am Ende von deinem Leben bist, was willst du dort haben? Wie willst du in die Ewigkeit gehen? Weil das wären wir alle. Ob wir vorher sterben oder der Herr vorher kommt und wir umgewandelt wären, wir wären alle in die Ewigkeit gehen. Wie willst du dort hineingehen? Was willst du dabei haben? In deinem Gepäck. Weil das entscheidest und prägst jetzt. Das wird jetzt gemacht im Moment in unserem Leben. Können wir ganz kurz mal ganz still werden und das mal auf uns wirken lassen, was da jetzt gerade gesagt worden ist. Du hast keine Angst haben, du musst nicht nach vorne kommen. Ich werde dich nicht aufstehen lassen. Ich werde dich nicht outen auf irgendeine Art und Weise. Aber ich würde dir gerne helfen. Vielleicht hast du heute oben gedacht, Brian Prophecy Night, mal sehen, was heute prophetisch alles Tolles in meinem Leben ihnen gesagt worden ist. Jetzt, wunderbare Sachen sind gesagt worden, einfach vielleicht anders, als es erwartet ist. Das kann sein. Aber ich kann dir sagen, das hier hat mega Kraft. Das wird dein Leben positivstens prägen, wenn du es willst. Wenn du merkst, jetzt wo der Matthias das da vorne so sagt, hey, ich werde von allen möglichen Sachen beruht, aber nicht vom Himmel, dann würde ich dir raten, sag dir los von dem heute Abend. Sag, ab jetzt will ich mich nicht mehr von dem und dem beraten lassen, sondern Heiliger Geist, du sollst mir beraten. Ich will den Himmel auf die Erde bringen. Ich will, dass Himmel durch mich Erde wird. Liebe, Leben. Ich will mich nicht von Angst leiden lassen. Angst vor Leuten. Angst vor, dass man Fehler macht und dass das dann alle sehen und dass man wieder mal mehr als eine Pfeife dargestellt wird. Angst ist kein guter Berater. Aber so präsent. Und wenn du merkst, ja, es gibt ziemlich viel Angst in meinem Leben, wo man berät, dann steht dagegen auf und sagt, das lasse ich nicht mehr zu. Ich erlaube nicht, dass Angst mein Leben prägt. Ich erlaube nicht, dass Angst meine Beziehung zu Menschen prägt. Vielleicht hast du aber auch sogar Angst vor Gott. Durchaus möglich, dass er dir heimzahlt, was du alles für Seich gemacht hast. Oder ja, er sieht ja bis ins Innerste von uns und er weiß genau, was alles da ist. Und sind wir einig, dass da manches da ist, wo nicht so unbedingt gerade himmlisch ist. Und da ist vielleicht bei der einen oder anderen von euch was, wo dann sagt, ja, demnächst kriegst du Rechnung dafür. Das ist nicht das, was in der Bibel, im Neuen Testament ganz besonders, über den Gott gesagt wird, der Jesus geschickt hat und der am Kreuz unser alle Mist auf sich genommen hat. Aber wenn das dich berät, dann sag dir los von dem und sag, das will ich nicht mehr, ich löse mich von dem. Weil im Himmel ist schon los. Ich nehme das in Anspruch für mein Leben. Okay? Vielleicht hast du noch ein paar andere Sachen, wo du merkst, das spricht mir jetzt gerade an, das will ich jetzt gerade regeln. Dann mach es still und leise, jetzt gerade. Jesus, ich danke dir dafür, dass du in unser Leben gekommen bist als der Fels. Du bist das Fundament, auf dem ich stehe, weil du der Sohn Gottes bist. Du hast uns zu Kinder Gottes gemacht. Wir sind wer in deinen Augen. Wir haben Autorität, wir dürfen herrschen. Über die Umstände in unserem Leben, über Emotionen, über alles Mögliche, was uns umgeben will. Und ich betone noch einmal ganz deutlich, das heißt nicht, dass jetzt alles Glück auf der Erde auf uns fällt und nur noch Highways sind und keine Probleme mehr da sind. Nein, was ich damit sagen wollte, und das weißt du, Herr, besser wie ich selber, und doch spreche ich es jetzt hier aus, es geht darum, dass egal wie die Umstände sind, Friede in uns regiert. Weil du der Friede bist, Herr. Du hast gesagt, du gibst uns den Frieden. Du bist in uns. Und dein Heiliger Geist leitet und führt uns. Und danke dafür, Herr, dass wir als Friedensstifter und Friedensbringer und Friedenshaber in dieser Welt stehen dürfen. Und ich spreche aus über all die Leute, die jetzt hier versammelt sind. Herr, und da, wo gerade eben Sachen festgemacht worden sind, und da, wo Sachen, wo klar gemacht worden ist, das will ich nicht mehr in meinem Leben, das soll nicht mehr da sein, Herr. Im Namen von Jesus spreche ich aus, was im Himmel gelöst ist, das soll in deinem Leben gelöst sein. Und was im Himmel gebunden ist, das soll jetzt auch in deinem Leben gebunden sein. Himmel soll in dein Leben hineinkommen, weil du es ja willst. Und im Namen von Jesus ermächtige dich auch und spreche dir zu, du kannst es, weil der Heilige Geist in dir lebt, weil du sein Kind bist, du bist Kind vom himmlischen Vater, du hast auch Autorität und du kannst es. Im Namen von Jesus spreche ich dir das zu, du kannst regieren, du kannst herrschen, du hast Autorität. Weil sie von Jesus kommt. Du musst es nicht selber einreden. Sie kommt vom Himmel in dein Leben. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der soll in unseren aller Herzen regieren von jetzt ab bis in alle Ewigkeit. Amen. So, Amen.
Vielen, vielen Dank. Super, ich liebe es. Es ist ein Thema, das wir mit dem Römerbrief mehrfach auch diskutiert haben. Lerne herrschen in meinem Leben. Ganz gut, vielen, vielen Dank. Und,
gerne.
Ich glaube wirklich, es ist ein Thema. Es ist ein Thema, das wirklich wichtig ist, dass wir an dem arbeiten. Dass wir die Herrschaft wirklich einnehmen können in unserem Leben. Und in unserem Leben können herrschen. Und wirklich, ja, wenn ich es so anschaue, denke ich, ich weiß, wo ihr könntet herrschen. Ich weiß, wo ihr dürftet darüber herrschen darüber noch. Das ist mir wirklich wichtig. Und, ja. Ich denke einfach, ja, können wir echt so zwei, drei Begriffe sein, wo ich wirklich das Gefühl habe, wo ich noch darauf adressieren möchte, um wirklich lernen, herrschen darüber. als schlechter Ratgeber. Matthias hat dann angesprochen, denke, Angst ist eine, ich werde ihn gleich wiederholen. Angst ist eine, Minderwert ist ein anderer. Dritt und wirklich Sinn kommt, wo ich merke, wichtig ist, Menschen wollen gefallen. Es sind drei, die mir wirklich wichtig werden, die ich denke, wo ich das Gefühl habe, ich möchte noch dafür beten, dass wir dort entsprechend lernen, herrschen, dass das nicht die sind, die uns beraten. Weil es ist, ja, ich finde es cool. Dass nicht das ist, was uns beraten, weil das ist ganz, ganz schlecht. Das hilft uns überhaupt nicht. Sondern wirklich, dass er daher sagt. Und ich denke auch, ein anderes Thema, das ich merke, was ich auch jetzt wirklich noch adressiere, ist, was habe ich für ein Gottesbild? Ist er wirklich mein Herrscher? Und ihr wisst mein Gottesbild. Das habe ich schon manchmal gesagt. Und das ist ein Gottesbild von absoluter Herrschaft. Das ist der Ritter vom weißen Ross. Herr von allen Herren, König von allen Königen. Das ist in meinem Leben. Und ich glaube, das ist das Bild, was darum geht. Der, der wirklich herrscht. Und er wird euch wirklich einladen, dass ihr euch Gedanken macht. Vielleicht wollt ihr jetzt noch schnell wirklich Gedanken machen, ob ihr euch ein Gottesbild, euch ein Jesusbild solltet korrigieren. Er ist die Liebe in Person. Aber die wahre Liebe, die er hat, die herrscht. Und zwar richtig fest. Und dort denke ich wirklich, dort werde ich wirklich ermutigen, weil ich denke, es ist wirklich ein Thema für viele hier sogar. Euch ein Gottesbild ist nicht richtig. Euch ein Gottesbild stimmt nicht. Und es ist Zeit, dass ihr das korrigiert, weil wenn ihr das nicht korrigiert, werdet ihr nicht herrschen können. Wenn ihr auf einen falschen Felsen abstützt, auf einen schwächlichen Jesus am Kreuz, der gestorben ist und euch deine Sünde gedreht hat, das ist ja gut und recht, aber das reicht nicht zum Herrschen. Ich merke wirklich das Thema, ich merke, es ist wichtig. Euer Gottesbild muss stimmen. Und wenn das nicht stimmt, dann könnt ihr nicht herrschen. Weil das Fundament verkehrt ist. Und da möchte ich euch wirklich ermutigen und herausfordern, ändert euch ein Gottesbild zu dem, der herrscht, damit das, oder Matthias hier, und wir sind das Latiliste lassen, damit wir das wirklich lernen. Er hat so gut gesagt, was ist da drunter? Was ist das Gottesbild? Wenn das Gottesbild nicht stimmt, kann das nicht passieren. Da möchte ich euch wirklich ermutigen, macht euch Gedanken. Nehmen wir uns Zeit. Nehmt euch Zeit, überlegt euch für euch ganz konkret jetzt, wie ist mein Gottesbild? Nehmt euch Zeit, überlegt euch das und geht rein und schaut, dass ihr da hier den Zugang oben abfindet. Nicht, was ist mein Gottesbild da? Das reicht nicht. Das hier ist für nichts. Was ist das Gottesbild hier? Was ist das Gottesbild hier? Das hier oben nützt nicht. Das hier herrscht. Nicht das. Das herrscht. Überlegt euch das und nehmt euch Zeit, das zu prüfen und auch zu korrigieren, wenn es nötig ist. Am besten geht jetzt. Wir müssen nicht warten, Felix. Wir können es jetzt machen. Und wenn ihr euch wirklich einladen, korrigieren wir das.